Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hier ist Ellen Hering, ich grüße Sie. Wir essen Mangos von den Philippinen, Bananen aus der Dominikanischen Republik oder Honig aus Mexiko, alles Bio. Aber was heißt das eigentlich genau?
Man sagt, bei der Bioproduktion müssen die Bienenstöcke fernab von Städten, Müllplätzen und Mais oder anderen Feldern stehen. Mindestens 3 Kilometer von den Bienenstöcken entfernt darf es keinerlei Verschmutzung geben.
Ob dieser mexikanische Imker solche Regeln einhält oder nicht, das überprüft ein sogenannter Zertifizierer. In aller Welt ist dieser relativ neue Berufsstand unterwegs, um darauf zu achten, dass auch Bio drin ist, wo Bio draufsteht. Aber was ist eigentlich mit den Arbeitsbedingungen vor Ort? Viele Verbraucher finden das mindestens genauso wichtig. Ihr Produkt soll bio und fair sein. Wir gehen heute der Frage nach, welchen Wert Zertifizierungen für Produkte aus fernen Ländern eigentlich haben. Zuerst einmal in einer Reportage aus Mexiko, wo Wolf-Dieter Vogel in die hohen Berge Oaxacas gefahren ist, ausgerüstet mit einem weißen Imkerhut inklusive Schleier.
Wenn Ernesto García José und seine Kollegen ihre Ernte einbringen wollen, müssen sie sich gut schützen. Um sie herum schwirren Schwärme von Bienen aufgeregt durch die Luft. Immer wieder greifen die Insekten die jungen Männer an. Sie mögen es nicht, wenn man ihnen den Honig abnimmt. Die Imker laufen deshalb in weißen Overalls und mit Gittern versehenen Hauben zu den Bienenstöcken. Um die Tiere zu beruhigen, sprühen sie mit einer Pumpe Rauch in die Holzkästen. Kasten für Kasten schleppen die 4 Männer die süße Ware zu ihrem Transporter. Eine harte Arbeit hier an der tropischen Küste des südmexikanischen Bundesstaates Oaxaca. Die schwüle Hitze drückt unerbittlich und die kargen Bäume bieten kaum Schatten.
Ein Holzkasten wiegt netto 13 Kilo. Hier auf diesem Bienenstand stehen ungefähr 40 Stück. Wir holen die Waben aus den Kästen, registrieren sie genau und bringen sie dann zur Weiterverarbeitung in unseren Betrieb in Putla Villa de Guerrero.
In der Provinzstadt hat die Honigkooperative Itunovico, in der García José arbeitet, ihren Firmensitz. Heute mussten die Männer einen weiten Weg zurücklegen, um den Honig einzuholen. 4 Stunden sind sie gefahren. Für ihre Bienenstände müssen sie besonders ausgewählte Plätze suchen, denn die Kooperative produziert Biohonig. Um die Ware auf dem internationalen Markt zu verkaufen, muss sie einige Kriterien erfüllen, erklärt der Itunovico-Leiter Conrado García Riaño.
Man sagt, bei der Bioproduktion müssen die Bienenstöcke fernab von Städten, Müllplätzen und Mais oder anderen Feldern stehen. Mindestens 3 Kilometer von den Bienenstöcken entfernt darf es keinerlei Verschmutzung geben.
Kein chemisches Pflanzenschutzmittel, keine verunreinigten Blüten, kein verdreckter Fluss dürfe die saubere Produktion bedrohen, sagt Riaño. Der 62-Jährige hat die Kooperative einst gegründet. Heute ernährt der Betrieb über 150 Familien. Seit 2007 verfügen die Imker über Zertifikate, um ihre Produkte als Biohonig zu exportieren. Mittlerweile beliefern sie vor allem den deutschen Markt. 600 Tonnen haben sie im vergangenen Jahr an einen Bio-Großhändler in Bremen verkauft. Dafür müssen sie die Vorgaben der EU-Verordnung über ökologische und biologische Produktion erfüllen. Nicht nur der Standort muss stimmen. Auch bei der Weiterverarbeitung und dem Transport gelten strenge Regeln. Die Honigzentrifuge, das Lager und die Fässer müssen ohne chemische Stoffe gesäubert werden. Im Wachs dürfen sich keine Reste von Insektiziden befinden. Wer aber kontrolliert, ob sich die mexikanischen Campesinos an die Vorgaben halten? Etwa 4 Busstunden von Putla Villa de Guerrero entfernt, in der Landeshauptstadt Oaxaca de Juárez, lebt Oliver Hunkler. Der Deutsche leitet das mexikanische Büro der in Nürnberg ansässigen Firma Ceres. Das Unternehmen stellt unter anderem Zertifikate für ökologischen Landbau und Bio-Lebensmittel aus. Hunkler ist ständig unterwegs. Im nördlichen Bundesstaat Chihuahua prüft er Bauern, die Walnüsse anbauen. Im südlichen Chiapas kümmert er sich um Kaffeeplantagen. Zu jedem Anbieter fährt er mindestens einmal im Jahr. Denn die Zertifikate müssen jährlich erneuert werden. Doch zunächst müssen die Betriebe sich selbst kontrollieren. Das hat wirtschaftliche Gründe, erklärt Hunkle anhand der Honigbauern.
Wir könnten das natürlich durchführen oder 150 Imker befragen, zu den Bienenstöcken fahren und so weiter. Aber da wären wir dann mehrere Wochen. Und das wäre dann einfach zu teuer für die Kooperative, das wäre nicht zu bezahlen. Und von daher gibt es so ein System, das heißt ein internes Kontrollsystem, das managt sozusagen die Imkerei oder die Imkerkooperative für sich selbst. Die bilden ein paar von denen aus, dass sie Inspektoren sind. Und die gehen dann zu den anderen, zu ihren Kollegen, will ich mal sagen, und schauen, inwieweit die jetzt konform nach der EU-Richtlinie, also Bioverordnung, arbeiten oder auch nicht.
Bevor sich der Inspektor auf den Weg macht, erhält er die Ergebnisse dieser betriebsinternen Kontrolle, etwa Angaben über die Erntemengen oder die Standorte der Bienenstöcke.
Das wiederum müssen wir als Externe, müssen das natürlich auch verifizieren, ob das alles okay ist. Und wir schauen dann nicht bei 150 Imkern, sondern nur nach einem Teil, das ist grob, also so zwischen 10% und 15%. Das heißt, nach all den Dokumenten, die wir bekommen haben vorab, dann fährt der Inspektor dann ins Feld, schaut sich das an, beziehungsweise spricht erstmal mit der Kooperative. Ja, also am Tag kann man so vier bis fünf Imker besuchen, mit denen sprechen, Interview führen, Bienenstöcke angucken. Mehr ist da nicht gegeben. Also einfach auch durch die Logistik. Die sind ja nicht alle da gerade ums Büro herum, sondern muss man hoch in die Berge fahren. Und das sind zum Teil weite Wege und schwierige Wege.
Selbstkontrolle und lang angekündigte Überprüfungen lassen viel Spielraum zur Manipulation. Gerade bei großen Kooperativen, in die Hunderte von Bauern eingebunden sind, ist diese Betrugsgefahr groß. Zertifizierungsstellen sehen deshalb weitere Kontrollmaßnahmen vor. So kann Hunkler den Unternehmen ganz unerwartet einen Besuch abstatten.
Wir sind angehalten, und als Zertifizierer, dass wir unangekündigte Inspektionen durchführen müssen. Und das heißt, eine unangekündigte Inspektion, die können wir durchführen, wann immer wir wollen. Unangekündigt bedeutet, da werden wir auch nicht anrufen, da fahren wir hin und stehen dann plötzlich davor, vor dem Büro oder vor der Weiterverarbeitungsanlage.
In den Geschäftsräumen der Kooperative sitzt Rianjo und diskutiert mit seinen Kolleginnen und Kollegen über eine geplante Reise zum deutschen Abnehmer in Bremen. Die Kontrolle für das Biozertifikat sei sehr aufwendig, sagt der 62-Jährige, den alle Don Conrado nennen. Alles müsse dokumentiert werden, um das Siegel zu erhalten. Der Besitzer jedes Bienenstocks, der Code jedes Flurstücks, die Honigherkunft jedes Fasses. Zudem kostete die Zertifizierung jährlich rund 7.000 Euro. Doch Don Conrado lässt sich davon nicht abhalten.
Es ist ein großer Vorteil, Bio-Honig herzustellen. Dafür gibt es einen internationalen Markt. Die Europäer kaufen ihn gerne. Wenn das nicht so wäre, sähe es schlecht aus. Hier in Mexiko können wir ihn nicht verkaufen. Weder teuer noch billig.
An einer Wand des Büros haben die Imker ihren Erfolg dokumentiert. Wir schaffen Arbeitsplätze, steht dort geschrieben. Neben Zeichnungen einer Biene, eines Palmenhains und der Bremer Stadtmusikanten ist auch das Symbol des deutschen Ökoverbands Naturland zu sehen.
Wir haben ein Naturlandsiegel. Das verpflichtet uns dazu, dass keine Kinder arbeiten dürfen. Und wir müssen uns um Bildungsmöglichkeiten und eine Gesundheitsversorgung kümmern.
Während die EU-Verordnung nur biologische Standards festlegt, erfordert Naturland für eine Zertifizierung auch die Prüfung sozialer Kriterien. Die Imker seien da weniger problematisch als Betriebe an der mexikanischen Südgrenze, sagt Hunkler. Denn dort arbeiteten viele Migranten unter teilweise menschenunwürdigen Bedingungen auf Bananen- und Kaffeeplantagen. Um einen fairen Handel sicherzustellen, muss der Zertifizierer diese Aspekte berücksichtigen.
Das heißt, also ist da Kinderarbeit involviert, bei der Ernte zum Beispiel? Kommen Gastarbeiter aus Guatemala? Wenn ja, inwieweit sind die dann versichert zum Beispiel? Wenn die dann mit der ganzen Familie kommen, können dann die Kinder in der Zeit zum Beispiel auf eine Schule hier in Mexiko?
Wer im Supermarkt Bananen mit dem grünen EU-Bio-Siegel kauft, möchte keine Früchte, die mit Pflanzenschutzmittel besprüht wurden. Und wer sich im Ökoladen für Naturlandkaffee entscheidet, will nicht, dass die Erntearbeiter für 4 Euro am Tag schuften. Aber können die Siegel das garantieren? Auch Hunkler schließt nicht aus, dass er hintergangen werden kann.
Also ich will mal so sagen, wenn man betrügen will, dann kann man das auch schaffen. Das ist natürlich dann schwierig jetzt für uns als Zertifizierer, will ich mal sagen. Das Jahr hat 365 Tage. Wir sind bei der jährlichen Inspektion, sind wir dann, sagen wir mal, 10, höchstens 14 Tage da. Also da haben wir dann immer noch viele, viele Tage, wo man dann Schmu betreiben kann, wenn man das will. Das Wichtigste für uns ist einfach auch, dass das muss schon auch eine Vertrauensbasis da sein mit dem Projekt, weil ja, anders geht's nicht.
Doch ein zu nahes Verhältnis kann auch in Korruption enden. Damit das nicht passiert, darf Hunkler nur 3 Jahre hintereinander dieselben Anbieter prüfen. Danach schickt sein Unternehmen einen anderen Zertifizierer. Problematisch ist auch die geschäftliche Beziehung. Jeder zu überprüfende Betrieb ist für die Zertifizierungsstelle ein Kunde. Sind die Kontrollen zu scharf, könnten Biobauern die Kontrollfirma wechseln. Das kann die Prüfer motivieren, laxer vorzugehen. Um sich vor Betrug zu schützen, bekommen die Inspekteure in Hunklers Unternehmen immer wieder spezielle Aufträge vom Haupthaus in Deutschland.
Und da heißt dann zum Beispiel, man soll eine Blattprobe nehmen. Jetzt, wenn es zum Beispiel Mangos sind bei den Mangobäumen. Oder im konkreten Beispiel gab es ein Problem bei einer Nussproduktion im Norden Mexikos. Und da war es dann offensichtlich, dass da ein Insektizid angewandt wurde. Und dann wurde der gleich dezertifiziert.
Für die Walnussbauern hieß das zurück auf Los. 3 Jahre lang bekommen sie nun kein Zertifikat mehr. Das ist die Zeit, die auch für Neueinsteiger gilt, die auf Bioprodukte umstellen wollen. Denn so lange dauert es, bis sich chemische und andere ungewollte Substanzen abbauen. Ernesto García José und seine Kollegen sind inzwischen mit ihrer Ernte im Firmensitz angekommen. Es ist spät geworden. Kiste für Kiste packen sie ins Lagerhaus. Am nächsten Morgen setzt einer der jungen Männer die Zentrifuge in Gang, um den Honig von den Waben zu trennen. Unterhalb der Maschine steht García und passt auf, dass die zähe, süße Flüssigkeit sauber in die Fässer fließt. Dann zückt er seinen Taschenrechner. Der Tag hatte sich gelohnt. 1600 Kilogramm Honig haben die Imker nach Hause gebracht. Rund 4000 Euro Umsatz werde die Bioernte einbringen, erklärt García. Fast doppelt so viel wie konventioneller Honig.
Wolf-Dieter Vogel hat in Mexiko Imker begleitet, die Bio-Honig auch für Deutschland produzieren und hat uns insgesamt darüber aufgeklärt, wie so eine Zertifizierung überhaupt zustande kommt. Im Studio in Münster begrüße ich jetzt Johanna Finke von der christlichen Initiative Romero.
Guten Tag.
Frau Finke, das Thema Bioprodukte und fairer Handel ist quasi Ihr Kernthema. Sie haben den Beitrag jetzt über Mexiko und den Biohonig gehört. Was sagen Sie? Ist das geschönt oder ist es realistisch?
Der Beitrag ist meines Erachtens durchaus realistisch und nicht geschönt. In jedem Fall, was den Anspruch an einen biologisch angebauten Honig anbelangt. Denn wir machen ja verschiedene Erhebungen auch zu den zahlreichen Labels und Siegeln in Supermärkten. Das ist unser Zielwegweiser durch das Label-Labyrinth. Da gilt Naturland, und darum geht es ja in dem Beitrag, im Biobereich als vorbildlich und empfehlenswert. Die Kriterien sind zum Beispiel auch höher als die des EU-Bio-Siegels. Was uns ja auch immer wichtig ist, der Verband setzt auch auf politische Arbeit, also auf Arbeit für Umweltschutz, zum Beispiel im Bereich Gentechnik. Trotzdem ist mir aber ganz wichtig, dass beim Kauf von Bioprodukten generell, ob das jetzt Honig ist oder Mangos, halt Produkte, die eben aus dem globalen Süden kommen, dass wir immer darauf achten, dass es nicht nur für uns hier gut ist, sprich Bio, sondern eben auch für die Menschen vor Ort. Und da ist es natürlich so, dass die Bioprodukte das nicht komplett abdecken, dass man sagen kann, dass ein Bioprodukt gleichzeitig auch ein faires Produkt ist.
Sie haben jetzt gerade vorher gesagt, Naturland ist da, was Bio anbelangt, gut und ist besser als das EU-Siegel. Bedeutet das denn eigentlich für mich als Verbraucher, wenn ich jetzt heute eine Mango, eine Bio-Mango mit Siegel kaufe, dass ich schon noch darauf achten muss, aus welchem Land dieses Produkt kommt und ob das ein EU-Siegel oder ein Naturland-Siegel oder ein Demeter-Siegel hat? Das kann ich also nicht einfach nur kaufen und denken, ich habe es richtig gemacht.
Das hat aber nicht zwingend was mit dem Land zu tun, wo es herkommt, sondern eher mit dem Siegel, was drauf ist. Aber natürlich ist die Frage nach der Herkunft, wenn ich ein Bioprodukt wie Mangos oder Honig oder so kaufe, weniger relevant als die Frage eben, nach welchen Bedingungen wurde dieses Produkt hergestellt. Und da, wie ich schon gesagt habe, ist Bio eben nicht das einzig Ausschlaggebende. Und natürlich kommt es auch darauf an, welches Bio-Siegel da drauf ist. Es gibt einfach tatsächlich sehr starke Unterschiede. Das EU-Bio-Siegel ist, wie gesagt, ein Mindeststandard an biologisch hergestellten Produkte und Demeter und Naturland gehen weit darüber hinaus, einfach in ihren Kriterien. Und das andere ist natürlich aber auch, der Blick auf die Herkunft ist jetzt auch nicht gänzlich irrelevant, denn es ist eben so, es gibt ja auch Gebiete, wo es eine extreme Wasserknappheit gibt, wo zum Beispiel Avocados hergestellt werden oder andere sehr wasserintensive Produkte. Da ist es auch so, dass auch ein Bioprodukt natürlich Einfluss auf die Umwelt hat, die nicht nur positiv ist.
Ja, aber das ist ja jetzt für einen Verbraucher ehrlich gesagt nicht mehr durchsichtig. Wie könnte man das denn ein bisschen besser vereinheitlichen oder wie könnte man auch die Kontrollen dann verbessern?
Naja, die Frage nach der Vereinheitlichung und der Unübersichtlichkeit ist ja wirklich eine schwere. Es gibt ja Forderungen auch an die Bundesregierung, dass man sagt, sie müssen bestimmte Mindestkriterien aufstellen, die halt allen Labels und Siegeln genügen müssen, sodass man kein Greenwashing betreiben kann als Unternehmen. Zum Beispiel behaupten kann, Fair Bio ist ja immerhin ein geschützter Begriff, Fair ist ja gar kein geschützter Begriff. Das kann ja jeder von sich behaupten. Das behaupten ja auch die schlimmsten Textilunternehmen teilweise von sich. Aber wir sind nicht generell dagegen, dass es verschiedene Produkte auch mit unterschiedlichen Ansprüchen gibt. Denn wir können sicher sein, wenn wir jetzt ein einziges staatliches Siegel, was fair und bio garantiert, fordern, dann wird das ganz geringe Standards haben, weil alles andere ist politisch gar nicht durchsetzbar. Und deswegen ist, glaube ich, so ein pragmatischer Weg gut. Wir müssen Mindeststandards haben, auch eben Standards an Kontrollen, die jedes Siegel gewährleisten muss. Und dann nur dann darf man das auch nutzen als Unternehmen und am allerwichtigsten, um überhaupt vielleicht perspektivisch von den ganzen Siegeln wegzukommen. Es muss eben staatliche Pflichten für Unternehmen geben, auch in Deutschland, die überhaupt Produkte aus dem globalen Süden oder umweltrelevante Produkte verkaufen, die sich einfach zwingend an Dinge halten müssen, sodass eben die Verantwortung gar nicht mehr bei dem Verbraucher und den Verbraucherinnen liegt. Das ist natürlich sozusagen die Zukunft, wo es hingehen muss. Aber bisher muss man sich leider noch mit Siegelratgebern über Wasser halten und wirklich jedes einzelne Siegel genau prüfen, garantiert es auch das, was draufsteht.
Bei dem Bio-Honig, da war es ja so, dass das Siegel zum Beispiel Kinderarbeit verbietet. Jetzt kann man sich ja auch fragen, wie sinnvoll ist es eigentlich? In Lateinamerika brauchen ja viele Eltern ihre Kinder ganz dringend, um bei der Ernte zu helfen.
Ja, wir als Ziel haben da ja eine ganz dezidierte Position. Wir sagen, ein pauschales Verbot von Kinderarbeit hilft uns nicht weiter. Mithelfende Arbeit der Kinder in der Landwirtschaft ist wirklich schwer, auch in Lateinamerika aus der gesellschaftlichen Realität wegzudenken. Auch bei uns, muss man ja immer so sehen, gab es mal Kartoffelferien. Ne? Also auch im landwirtschaftlichen Bereich haben einfach auch in Europa immer noch, tun sie das, aber eben haben auch viele Kinder geholfen. Es ist eigentlich wichtiger, zu schulen und zu prüfen, dass die Rahmenbedingungen für die Kinder auch gut sind. Das heißt, klar, sie müssen zur Schule gehen können. Sie dürfen keine schwere körperliche Arbeit machen, die sie gesundheitlich beeinträchtigt. Sie dürfen also nicht ausgebeutet werden. Ein pauschales Verbot jedoch würde die Kinder eben verdrängen. Das bedeutet eben auch Illegalität. Und Illegalität bedeutet eben auch immer eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine massive Ausbeutung. Mhm. Und das Allerwichtigste ganz am Ende der Geschichte ist eben, und ich glaube, da kommen wir wieder zurück zum fairen und zum Bioprodukt, die Zahlung fairer Preise für die Eltern. Die Menschen auch in Mexiko, auch für den Biohonig, wir haben das ja auch gehört, die bekommen einfach am Ende mehr Geld als für konventionellen Honig.
Ja.
Und für fairen Honig und Biohonig bekommen sie noch mehr Geld. Und ich glaube, das ist etwas, wo es eben auch hingehen muss. Faire Preise. Denn die Preisgestaltung in der Landwirtschaft, bei konventioneller Landwirtschaft, wo im globalen Süden Palmöl, Bananen, Ananas eingekauft werden, es ist wirklich katastrophal. Und dann braucht man nicht damit kommen, Kinderarbeit verbieten zu wollen, wenn man sich anschaut, wie wenig die Menschen verdienen.
Mich hat ja beim Hören der Geschichte über den Biohonig auch beeindruckt, was für eine lange Geschichte tatsächlich in so einem Produkt steckt und wie viel Mühen. Und so ein Honig kommt ja bei uns mehr oder weniger unbeschadet an. Aber wenn ich jetzt an Mangos denke zum Beispiel, viele schaffen das nicht. Die sind dann innen braun und werden weggeschmissen. Und da kann man sich auch fragen, ist es eigentlich überhaupt sinnvoll, dass wir Bioprodukte konsumieren, die von so weit herkommen?
Ja, das ist eine wichtige Frage und ich glaube, das kommt ganz auf das Produkt und die Herstellungsbedingungen vor Ort an. Ich halte gerade diese reflexartige und pauschale Ablehnung von Bioprodukten aus dem bloßen Grund, dass sie aus dem globalen Süden kommen, für eine verfehlte klimaschonende Haltung, würde ich mal sagen.
Warum?
Das ist nicht hilfreich und nicht nachhaltig, weil, ich mache mal ein Beispiel, weil es eben darauf ankommt, wie das Produkt dort angebaut wird. Ein regionaler Apfel, da gibt es ja jetzt, ich glaube, die ist ein Jahr alt, eine Studie, die sagt, den wir im Mai kaufen und der kommt vom Bauern nebenan, der ein halbes Jahr im Kühlhaus lagerte, weil er im Oktober geerntet wurde. Der ist klimaschädlicher als ein weit gereister, aber frisch gepflückter Apfel aus Argentinien. Das heißt, wir müssen wirklich genau schauen. Also was ich damit sagen will, ist, wer das Klima wirklich schützen will, der sollte auf die Straße gehen und ein Ende der fossilen Energie fordern. Von der Politik grundlegende Maßnahmen fordern und insgesamt weniger konsumieren, auch im Bereich Lebensmittel. Immer prüfen, welchen negativen Einfluss hat der Anbau und die Herstellung des Produkts auf die Menschen vor Ort? Werden zum Beispiel Gemeinden vertrieben, zu viel Wasser verbraucht, Umwelt zerstört? Dann, glaube ich, ist es auch gut, von Bioprodukten die Hände zu lassen. Mhm. Wie Sie zum Beispiel sagen mit dem Beispiel Mangos. Ich kenne das auch, man kauft eine Bio-Mango und die schmeckt nicht. Muss das wirklich sein? Aber Honig, ich glaube, 20% des Honigs, den wir essen, der wird hier in Deutschland hergestellt, den Rest importieren wir. Dann sollte das doch Biohonig sein. Und wenn er dann auch noch fair gehandelt ist, ich glaube, dann tun wir der Welt einen größeren Gefallen als durch einen Verzicht.
Da haben wir ganz schön was zu tun als Verbraucher, muss ich sagen, im Supermarkt. Jedenfalls, solange wir noch keine Einheitlichkeit haben in den Produktionsbedingungen und den Handelsbeziehungen. Danke, Johanna Finke von der christlichen Initiative Romero. Und diese Initiative beschäftigt sich mit dem Thema kritischer Konsum und gibt auch ganz viele Tipps zum Einkauf, vom O-Saft bis zum Kinderspielzeug auf ihrer Internetseite. Dankeschön.
Dankeschön.
Das war's für heute von mir. Ich bin Ellen Hering und ich freue mich, dass Sie uns zugehört haben.